Nun komme ich heute zu unserer Predigt und auch die ist ja angekündigt, schon lange, 2 Wochen schon. Heute sind wir tatsächlich da dabei, dass wir uns mit Mutterschaft, das ist vom Muttertag angefangen, haben wir uns das Thema Mutter in der Bibel einmal angenommen. Und wir sind jetzt nach den Mose- und Josua-Büchern im Buch Richter angekommen und das ist interessant, sehr interessant. Das ist mir bis ich mich selber damit beschäftigt habe, überhaupt nicht bewusst geworden, wie oft die Mutter mit erwähnt wird. Und das sagt uns, wie groß ihre Bedeutung ist. Und ich hoffe, dass das die Frauen unter uns und insbesondere diejenigen, die Mutterschaft schon kennen, annehmen, aber eben auch die Jüngeren, dass das so eine enorme Würde bei Gott hat. Und da gucken wir zuerst, wer weiß, wo die erste Erwähnung von Mutterschaft in Buch Richter ist. Es gibt ja ein paar, die die Bibel so ein bisschen besser kennen. Natürlich, ich habe es gesagt. Meine Tochter muss sich unbedingt daran erinnern. Das ist ihre Namensgeberin. Es ist bei Deborah. Was ist das Besondere bei ihr? In welchem Zusammenhang? Deborah. Kapitel 5. Die Geschichte von Deborah und der Rettung durch sie und Barak beginnt schon ein Kapitel vorher. Wir sehen das also im Kapitel 4. Wer kennt sich aus mit der Geschichte und kann sie einmal ganz kurz zusammenfassen? Was ist damals passiert?
Über eine Frau Lapidot.
Eine verheiratete Frau. Der Name ihres Mannes ist bekannt. Ist für mich das einzige Beispiel im Alten Testament für eine funktionale Ehe. Also, volle Beispiel. Die gesamte Bericht ihres Lebens ist, soweit er uns weitergegeben wird, ist einer der ganz seltenen Fälle einer vollständig gesegneten Ehe und vollständig gesegnet beziehe ich darauf, dass sie im Dienst war, im Dienste Gottes, ohne dass es dabei zu Brüchen gekommen ist. Man darf das nicht überschätzen. Wenn jemand im Dienst Gottes steht, unabhängig ob Mann oder Frau, ist er besonders im Fokus des Teufels und wird es auch Angriffe geben. Auch auf die Beziehung. Das ist fast zwangsweise so. Klassisches Beispiel hier. Ja, er ist gerecht, gottesfürchtig, das Böse meiden. Also vollkommen gerecht, gottesfürchtig, das Böse meiden. Das sind 4 Kriterien. Wobei das Vollkommene, das hat eine besondere Bedeutung. Das hat die Bedeutung des Gereiftseins. Das kann man noch nicht erwarten von jemand Jungen. Ja, Elihu, der dort ja auch redet, ist auch ein Gottesmann, aber bei ihm fehlt tatsächlich logischerweise ein Stück Reife. Er sagt das auch selber. Ich bin ein junger Mann, von euch lernen müssen wollen, aber kann das nicht wirklich finden. Bei Hiob ist es so, es wird zugelassen, dass der Satan ihn auf die Probe stellt. Und das führt in der Konsequenz zu diesem Schnitt zwischen ihm und seiner Frau. Das ist kein dauerhafter. Wir lesen später, dass sie nochmal miteinander Kinder haben, 3 Töchter. Aber mitten in dieser extremen Belastung setzt sie noch eins drauf und sagt, was nützt das, dass du Gott die ganzen Jahre gedient hast? Es sagt dich von ihm los und stirbt. wahrscheinlich, weil sie sein Elend nicht länger aushalten konnte. Und er antwortet genauso scharf und sagt, du redest wie eine der Törinnen. Also, und Tor ist einer der, das ist, ich sag mal, unter Gläubigen, einer der schwierigsten Beleidigungen. Jesus sagt nämlich später, wenn einer seinen Bruder Narr nennt, dann ist er der Hölle des Feuers verfallen. Ja, das heißt, Tor ist einer, der sich von Gott losgesagt hat. Das ist natürlich ein törichtes Leben. Das ist, was Dümmeres kann man nicht machen, weil man dann des ewigen Heiles verlustig geht. Aber das zeigt so ein bisschen, wie gewaltig die Spannung zwischen den Eheleuten alleine durch diesen Druck sich aufgebaut hat. Kann ich nachvollziehen, muss ich sagen, hat mich sehr vorsichtig gemacht, gerade als Familientherapeut. Es gibt einfach Belastungen in manchen Familien, die sind so gravierend, da kann man dann nicht nochmal einmal oben drauf hauen. Da muss man wissen, wenn selbst der Gerechte hier und seine Frau, die ihn ja die ganzen Jahre bis dahin unterstützt hatte, so unter dem Druck aneinander geraten, dann ist es überhaupt nicht legitim, dass man da nochmal eine oben drauf setzt. Dann kann man höchstens darauf verweisen, welchen Ausgang, welches Ende Hiob genommen hat, um dort die Last wegzunehmen. Ja, warum sage ich, Deborah ist eine der wenigen Beispiele in der funktionalen Ehe? Einige kennen das vielleicht schon, weil ich immer wieder darauf hingewiesen habe.
Also Deborah hat ja der Oberst motiviert zum Kampf. Sie war praktisch die Niederführerin. Und sie kam von ihrem Mann sozusagen, wurde sie freigestellt.
Genau. Erstens, sie war die Richterin. Ja. Das war also eine besondere Situation. Wir haben nicht so sehr viele Frauen in dieser Position. In der, im Buchrichter also die einzige. Die einzige Frau. So wie es auch nicht so viele Prophetinnen gibt, wie zum Beispiel Propheten. Und nicht so viele Königinnen wie Könige. Ja, gibt edle Königinnen als Beispiel. Esther. Königin Esther, zweites Beispiel. Königin von Saba. Ja, edle Leute. Also, es gibt, das muss man, sag ich mal den Männern, das muss man von vornherein wissen, wir haben kein natürliches Privileg, als ob an uns alles hängen würde. Es gibt sicher ein gewisses prozentuales Übergewicht, also von daher sind die Quoten, die man heutzutage in der Politik macht, im Sinne von 50-50, nicht das Optimum. Es wäre aus meiner Sicht klüger, dass man wirklich hingegebene und herausragende Persönlichkeiten, weibliche Persönlichkeiten, in ihrer Dienst unterstützt. Und das ist hier in dem Fall durch Lapidot passiert, durch ihren Ehemann. Der hat die Frau nicht nur in den Dienst gelassen, sondern etwas Zweites, etwas, das ist ganz außergewöhnlich. Es ist ein Vertrauen zwischen den beiden, dass er sie nämlich sogar im Dienst mit einem fremden Mann lässt. Mit Barak, der ja deutlich schwächer war als sie. Warum? Da kommen wir zu dem Punkt. Inwiefern war Barak schwächer als Deborah?
Er wäre nicht mit losgegangen, wenn Deborah nicht gegangen wäre. Er hat sich eigentlich.
Das sagt er selbst, genau. Wenn du nicht mitgehst, gehe ich nicht. Aber es gibt vor allem einen Punkt, und das ist, und das zeigt mir auch, wie selbstbewusst diese Frau war. Sie bezeichnet sich nämlich als im Vers 7, Kapitel 5, Vers 7. Es feierten die Landstädte, das heißt also, dort gab es keine Aktivität mehr in Israel. Sie feierten, bis ich Deborah aufstand, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Das ist was Gewaltiges. Deborah ist eine Mutter in Jesaja. Und das zeigt uns, was Mutterschaft eigentlich bedeutet. Es ist ein, wenn wir das nicht nur auf unsere natürlichen Kinder beziehen, es ist nämlich nirgendwo berichtet, dass sie natürliche Kinder hatten. Es halte sogar für möglich, dass ihre Berufung gerade daraus gewachsen ist, dass sie selber keine Kinder gekriegt hat oder kriegen konnte. Und zwar schließe ich das aus manchen anderen Parallelversen, wie es zum Beispiel heißt, die Juble, die Unfruchtbare, Jesaja, denn die Kinder der Unfruchtbaren werden zahlreicher sein als die, welche sieben geboren hat, als Beispiel. Das heißt, es gibt keine natürliche Begrenzung. Ein anderes Beispiel für diesen Aspekt. Sarah ist nach menschlicher Sicht eine Vollversagerin gewesen, weil sie dem Abraham keine Nachkommen gebären konnte. Und es lag nicht an Abraham. Das kann man daran merken, dass er sowohl mit Hagar als auch später mit Ketura verheiratet ist. Ja? Es ist ja manchmal einfach anders verteilt, dass also die Frau fruchtbar und der Mann nicht fruchtbar ist. In dem Fall von Sarah war es eindeutig ihre Begrenzung. Und trotzdem wird sie zur ersten, wenn man so will, ersten Mutter von Israel. Mutter des Glaubens. Und was mich fasziniert ist, dass diese Frau in dieser Zeit, die ja mit Sicherheit recht männerdominiert war, kann man lesen vorneweg, ja? Mose, da ging es noch, da war zumindest Miriam noch in leitender Position. Bei Josua liest sie das nicht mehr. Bei Josua treten nur Männer auf. In der Zeit der Richter dann mehrere Frauen. Wenn man so wie bei Josua, doch, Hagar hatten wir ja beim letzten Mal, aber schon als eine sehr exponierte Frau. Aber hier haben wir das erste Mal eine Frau, eine Leiterin, die anknüpft an die Qualitäten von Rebekka oder Rahel oder Zebora. Das waren ja auch Leiterinnen. Ja? In ihren Familien als Hirtin in den Männerberuf aktiv. Und Hirte und Pastor ist das ja immer. Das muss man immer sich klar werden, wenn also gegen die Frauenordination geredet wird. Eine Frau soll nicht lehren. Das schreibt der Apostel Paulus, und zwar getrieben durch den Heiligen Geist, geleitet vom Heiligen Geist. Und da stehe ich unbedingt dazu. Aber nicht lehren heißt eben gerade nicht, keinen Hirtendienst auszuüben. Heißt gerade nicht im prophetischen Dienst zu sein. Heißt auch nicht zu leiten. Und ich bin sehr dankbar, dass wir sowohl im Missionswerk als auch im Sozialwerk die Qualität und Qualifizierung von Frauen von Anfang an ernst nehmen dürfen. Und auch Segen dadurch erfahren und bin immer dankbar, wenn ich das auch bis an die Enden der Welt verkündigen durfte. Ich erinnere mich an eine große Versammlung in Moldawien, wo ich das erste Mal das weitergegeben habe. Die alten Frauen haben ihren Kopf gehoben und angefangen zu lächeln. Und die Männer haben dort geschluckt, weil sie das erste Mal überhaupt diese biblischen Zusammenhänge vor Augen geführt bekommen. Ja. Dort ist es also sehr streng nach orthodoxer Manier, dass Frauen nichts zu melden haben. Die Wirklichkeit ist ja auch anders, aber zumindest in den Gemeinden. Also, ihr Lieben, wenn jemand in seine Berufung hineintritt, und das sage ich besonders den Schwestern, dann müsst ihr die nicht verstecken. Da ist eben das Faszinierende, sie ist unter dem Schutz ihres Ehemanns, aber überhaupt nicht unter dessen Fuchtel oder Beobachtung. Sie ist unter seiner Würde, aber nicht unter seiner Würde. sondern sie ist mit seiner Würde begabt, aber ihre Berufung ist, eine Mutter in Israel zu sein. Und sie ist die Retterin eines ganzen Volkes in dieser Zeit. Das muss uns mal bewusst sein. Und das möchte ich ausdrücklich mal unseren Schwestern weitergeben. Es kann sein, dass Gott dich zum Retter eines ganzen Volkes berufen hat. So wie Josef damals der Retter der bewohnten Welt war, ist Deborah zu ihrer Zeit die Retterin ihres Volkes. Und sie ist sich dessen bewusst. Und es steht in einem interessanten Querbezug. Das habe ich bisher auch nie beachtet gehabt. Wenn wir nämlich dieses Lied weiterlesen, das ist ja sehr lang, ein ganzes Kapitel lang, da fällt uns noch ein zweites Mal in Bezug auf die Mutterschaft auf. Ja, Vers 28. Durchs Fenster schaute aus Siseras Mutter und rief ängstlich durch das Gitter. Warum zaudert sein Wagen zu kommen? Warum zögert die Tritte seines Gespanns? Die Klugen unter ihren Edelfrauen antworteten ihr und sie selbst erwiderte sich, ihre Reden finden sich nicht, teilen sie nicht Beute. Ein Mädchen, zwei Mädchen auf dem Kopf eines Mannes. Spontan, wenn ich diesen Vers 28 lese, werde ich erinnert an diese Verheißung ebenfalls aus dem Propheten Jesaja. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Das hat diese beiden Frauen unterschieden. Da ist die eine, die Mutter eines Räuberhauptmanns, das war Sisera. Und da ist die andere eine Mutter im Volke Gottes. Die eine singt ein Lied, die andere legt am Ende eine Totenfrage. Interessant ist, dass Deborah nicht vorne wechselt. Sie singt als der Sieg da ist. Es ist ja noch eine dritte Frau in dieser Geschichte involviert. Wer erinnert sich? Wer war das? Genau. Daniel, das ist die Frau, die eigentlich als Nomadin unterwegs war und den fliehenden Sisera bei sich aufnimmt und ein Ende mit ihm macht. Die über Zelt klopft durch die Schläfe nagelt. Ich denke, dass das ein Zeichen dafür ist, dass Gott in dieser Zeit als, da muss man nämlich mal zurückgehen, Kapitel 4, Vers 1, und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Und Ehud war gestorben. Das war der Mann, der den Philisterkönig das Schwert in den Bauch gestoßen hatte, diesem fetten Mann. So dass das Schwert da drinnen verschwunden ist. Und wenn es heißt, und die Kinder Israel taten, was böse war, da gehe ich nicht von aus, dass das seitens der Frauen passiert ist. Sondern, dass dort nach der Gewohnheit der Völker, nach der Gewohnheit der Kanaaniter, die Männer sich in alle möglichen und unmöglichen Dinge haben reinwickeln lassen. Und Gott setzt dort den Glauben der Frau zum Zeugnis. Ich sage das mal nebenbei. Das ist das, was ich den Geschwistern in Osteuropa auch gesagt habe. Ihr verachtet die alten Schwestern, die eure Gemeinden in der Zeit des Kommunismus durchgebetet haben als die Männer im Gefängnis waren. Das gehört dazu, dass wir diesen Blick behalten, den Blick, den Gott selber hat, dass er nämlich die bewahrt, die ihn fürchten. Und es ist in manchen Zeiten, sind das die Frauen eher als die Männer. Kann man ja auch hier in dieser Region beobachten, wenn du in die Gottesdienste gehst, in den aussterbenden Gemeinden, sind die Frauen immer diejenigen, die zum Schluss noch die Treue bewahrt haben. Und es wäre kein Wunder, wenn Gott doch eben auch Frauen erweckt, um dem entgegenzustehen. Denn es kann sein, dass hier unter uns, unter unseren Leute sind, die diese Berufung bisher vielleicht noch nicht gesehen haben. Die nächste Mutterschaft ist genauso bemerkenswert und beeindruckend, und deswegen finde ich das Buch der Richter an dieser Stelle sehr beachtenswert. Ganz kurzer Zwischenschritt, da habe ich schon oft einmal darauf hingewiesen, und zwar Richter 8 und Richter 9, das ist die Zeit Gideons. Da hat Gideon einmal, und zwar Kapitel 8, Vers 19, das muss man den Zusammenhang sich einmal angucken. Das geht los ab Vers 13, und Gideon, der Sohn Joasch, kehrte aus dem Streit zurück, also gegen die Midianiter. Von der Anhöhe Heeres herab. Und er fing einen Jüngling von den Männern von Sukkot und befragte ihn. Und dann springen wir weiter runter bis Vers 18. Und er sprach zu Sebach und Zalmunna, das waren die beiden Heerführer der der Midianiter gewesen. Wie waren die Männer, die ihr zu Tabor erschlagen habt? Und sie sprachen, wie du, so waren sie, ein jeder an Gestalt gleich einem Königssohn. Und er sprach, das waren meine Brüder, die Söhne meiner Mutter. So war der Herr lebt, wenn er die am Leben gelassen hatte, würde ich euch erleben. Und da wird eine Sache deutlich, das ist tatsächlich im Buch der Richter auffällig, dass nämlich der Bezug zur Mutter besonders betont wird. Die Söhne meiner Mutter. Wir haben das vorneweg ja schon mal gesehen, wie eng das ist bei den Söhnen Jakobs, dass diese unmittelbare Blutsverwandtschaft doch eine sehr enge Verknüpfung gibt, viel stärker als nur die Abstammung von Vaterseite. Und zwar, warum?
Weil der Vater keine Zeit hatte.
Bis heute ist das so. Weil die Kinder in der Regel bei der Mutter aufwachsen und dann als Gemeinschaft sich auch erleben. Der Vater hat zwar das Verfügungsrecht, das ist in Afghanistan ja genauso. Die Vaterseite hat die Verfügung, aber die Bindung ist zur Mutter. Und das kann man dort ganz gut finden. Das finden wir einmal bei Gideon und das finden wir dann auch bei seinem Sohn. Es heißt ja, dass er viele Frauen hatte und insgesamt 70 Söhne. Und der eine, nämlich Abimelech, erschlägt dann alle seine Halbbrüder. Warum? Weil er zu den Verwandten mütterlicherseits die enge Beziehung hat. Zu den Bürgern Sichems.
Aber der wird auch erschlagen.
Ja, das ist ja klar. Ich meine, natürlich, der wird auch von einer Frau erschlagen. Das hat aber eher nichts mit Mutterschaft zu tun. Da heißt es nämlich im Kapitel 9, Abvers 1, und Abimelech, der Sohn Jerubbaals, ging nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter. Den Onkel. Und er redete zu ihnen, unserer ganzen Sippe, vom Haus des Vaters seiner Mutter. Und Vers 3, Und sie, da redeten die Brüder seiner Mutter über ihn vor den Ohren aller Bürger von sich, all diese Worte. Und ihr Herz neigte sich Abimelech zu, denn sie sagten sich, er ist unser Bruder. Und dann geht das weiter, dass es also dann zur Katastrophe kommt. Die ganzen Halbbrüder werden geschlachtet, bis auf den Jüngsten, bis auf Joram oder Jotam. Und er kommt dann zum Schluss um mit den ganzen Bürgern sich jetzt. Das wird also gegen sie gewendet. Und diese enge Bindung gilt es einfach wahrzunehmen, ernst zu nehmen. Das kann man nicht abstoßen. Kann sein, man hat sich mit seiner Mutter schwer verzankt oder nicht so ein enges emotionales Verhältnis. Und trotzdem ist diese Bindung da. Kann man nicht von uns abstoßen oder sagen, damit habe ich nichts zu tun. Mag sogar sein, dass wir sie hassen. Und trotzdem ist diese Prägung da. Und das setzt sich interessanterweise eben auch fort bei den Gottesmännern. Abimelech ist zwar auch ein Richter, ja, ein Missratener, aber ein Gottloser, so wie man Judas vielleicht rechnen müsste unter den Jüngern. Aber diese Mutterbindung finden wir eben auch bei anderen. Und das nächste Beispiel dafür ist Simson. Kapitel 13 geht das schon los, genau. Ja, das könnte man schon dazu nehmen. Über die Mutterschaft wird eigentlich erst im nächsten Kapitel berichtet. Aber ab Vers 1 wird die Geschichte Simsons berichtet. Erstens, er kommt tatsächlich aus dem Stamme Dan. Ich glaube, das ist das einzige Mal, ich kann mich nicht ganz genau erinnern, aber ich denke, das ist das einzige Mal in der gesamten Bibel, dass ein Danitzer zu Amt und Würden kommt. Dan ist ja das Wort Richter. Also der Name Dan bedeutet Richter. Und ist damals so benannt worden von Lea, um zu richten. Also um der jüngste Sohn Leas, um diese Benachteiligung zu beenden, der sie unterworfen war, obwohl sie eben die dreifache Anzahl von Söhnen geboren hat wie ihre Schwester. Und wer sich auskennt in der Bibel, dem wird auffallen, dass in der Offenbarung, wo die 12 Stämme wieder benannt werden, der Stamm Dan fehlt. Und dass dieser Stamm der erste war, der verloren ging. Warum? Wer weiß es? Das hatte einen praktischen Grund. Bei der Verteilung war der Stamm Dan ganz im Norden. Dort, wo man die Golanhöhen oder den Anfang des Libanon verortet. Ja, also der Süden des heutigen Staates Libanon war das Siedlungsgebiet des Stammes Dan. Und wie kommt es überhaupt dazu, dass 12 Stämme genannt werden und dann und einer fällt raus?
Nein, Josef sind ja 2 Söhne.
Genau. Der Stamm Josef wird ja nicht mehr als Josef gezählt, sondern Ephraim und Manasse. Die beiden Söhne Josefs werden zu vollen Stämmen. Mit welchem Ergebnis? Da sind es dann 13, aber es sind immer noch die 12 Stämme Israels, weil einer dann ausgesondert wird für Gott. Das ist der Stamm Levi. Also Gott hatte vorher schon für die Vollzahl gesorgt. Der Stamm Levi gehört zu ihm. Im neuen Bund ist Levi drinnen und Dan draußen. Das meine ich mit der geistlichen Bedeutung. Wenn es heißt, richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Das geht so sehr weit zurück.
Dachten wir, dass der ganze Stamm
da
Richter war?
Nee, bestimmt nicht, nein. Nee, hier ist, also, soweit ich das sehe, ist Simson der einzige, es lohnt es sich, das auch nochmal nachzuforschen. Guck mal, ob es noch andere verantwortliche Leute aus dem Stamme Dan gibt. Hier heißt es, es war ein Mann aus dem vom Geschlecht der Daniter. Sein Name war Manoah. Und dessen Frau war unfruchtbar. Und es kommt ein Engel zu der Frau und sagt, du wirst schwanger werden und trink in der Zeit keinen Alkohol. Denn der in dir heranwächst, wird ein Geweihter des Herrn sein. Das ist dieses berühmte Nasir, Nasireertum.
Auf das Mutterleib steht bei mir.
Bitte?
Vom Mutterleib an.
Genau. Von Mutterleib an. Das ist also eine Sache, dass, und damit wird deutlich, dass auch im Mutterleib die Persönlichkeit schon vor Gott vollständig ist und auch vollwertig ist. Ja? Dass eben nicht erst mit der Geburt die Berufung anfängt. Wenn das heißt, wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt, dann ist das eine Sache, die eben nicht erst von Geburt an ist. Ja? Die Geburt ist ein spezieller Moment, wenn man an die Erstgeburt, also an das Erstgeburtsrecht denkt, wenn man an Jakob und Esau denkt, ja, jeder kämpft darum, wer als Erster nach Tausend tritt, da hat das schon eine besondere Bedeutung. Aber hier wird deutlich, dass vorher schon, also selbst noch vor der Zeugung, Gott schon ein Auge auf diese Persönlichkeit hat. Und in dem Fall mit der Mutter redet. So finden wir erst wieder bei Maria. Ja, das, was diese Frau, die uns nicht, deren Name uns nicht mehr genannt wird, wird immer nur als Frau Manoahs bezeichnet, dass das eine Frau voller Glauben war. Im Gegensatz zu Hannah, der Mutter Samuels. Ja, da ist der Name bekannt. Hier haben wir das nicht. Aber, und ich will mich da nicht so sehr dran aufhalten, wir sehen in diesem Kapitel 13, dass sie eine Frau voller Glauben und Verständnis hat. Mehr als ihr Mann. Ja, wir werden sterben. Und sie hat eine ganz logische Erklärung, sagt, der Herr wird uns doch nicht was sagen und uns dann töten. Ja, also gibt uns doch keinen Auftrag, um uns dann sterben zu lassen. Das ist also eine Frau mit einer bemerkenswerten Logik und mit einem bemerkenswerten Glauben und bis zum Tode dieses besonderen Richters werden die Eltern immer ins Paket genannt. Das ist außergewöhnlich. Und wir finden das erste Mal im Kapitel 14, Vers 2. Wir gehen in den letzten Vers von Kapitel 13, auch eine der außergewöhnlichen Stellen im Alten Testament, weil nämlich dort von Gottes Geist die Rede ist. Das ist ja, man denkt immer, das ist mehr so eine neutestamentliche Geschichte. Aber hier heißt es, und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben. Zu Machaladan zwischen Zoha und Eshtaol. Im Lager Dans. Das heißt, er war eben auch nicht nur von seiner Abstimmung her ein Daniter, sondern auch von seinem Aufenthalt. Ein ganz Norddeutscher. Natürlich nicht, nein, Nordisraelit. Und dann geht es weiter und Simson ging nach Timna hinab, gerade nachdem Gottes Geist ihn anfängt zu treiben. Und er sah zu Timna eine Frau von den Töchtern der Philister und er ging hinauf und berichtete es seinem Vater und seiner Mutter und sprach, ich habe in Timna eine Frau gesehen von den Töchtern der Philister, nun nehmt sie mir zur Frau. Und es gefiel ihnen nicht, natürlich nicht. Muss das so ein ungläubiges Weib sein. Sie wussten aber nicht, dass Gott dahinter stand. Und ich bin mir nicht sicher, ob Simson selber das gewusst hat zu der Zeit?
Ich denke auch nicht.
Dazu war er zu Testosteron gesteuert. Das kannst du nämlich an seiner ganzen Geschichte lesen. Das ist, das heißt, der Geist Gottes fing ihn an zu treiben. Aber wenn du das mal aus psychologischer Sicht liest, da wunderst du dich, dass das so sehr stark doch, also sehr starke sexuelle Komponente hat. Nicht ungewöhnlich, wenn das so ein Baum von Kerl ist, mit Wahnsinnskräften, die müssen irgendwo herkommen. Und das, sag ich mal so, würde man heute wahrscheinlich als hormonelle Störung bezeichnen. Und vielleicht sogar als solche versuchen zu behandeln. Gott sei Dank ist das Spektrum dessen, was normal ist, zumindest aus göttlicher Sicht, etwas größer als das, was man gerne heute so hinbastelt. Zumindest was so verweichlichte Männer betrifft. Nächsten Vers gleich, da sagten sein Vater zu ihm und auch seine Mutter: Gibt es denn unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, den Ungeschnittenen? Simson aber sagte zu seinem Vater: Diese nimm mir, denn in meinen Augen ist sie die Richtige. Wenn du so und so hast, bist du nicht zu beneiden. Da brauchst du wenigstens eine Frau an deiner Seite, die dich unterstützt dabei.
Es war doch früher auch nicht so normal, dass der Sohn sagt, ich nehme mich mit einer anderen.
Wenn einer so ein Kerl ist und der Vater so ein Würstchen, und das war er ja nun mal, das kann man ja aus der Vorgeschichte lesen, ein sehr ängstlicher Typ. Da, was soll der Vater denn machen? Ich weiß, das ist eher unüblich, die Bibel so zu lesen, aber für mich ist das ganz wichtig, dass wir diese praktischen Zusammenhänge einfach mal ernst nehmen. Dann wird das deutlich, wie ungeheuer lebenspraktisch dieses Buch ist. Und ich versuche nicht, irgendwas hineinzudeuten, sondern das ernst zu nehmen, was uns als Information gegeben wird. Und dann verstehst du auch, wie heute das Leben funktioniert, wenn du das Wort Gottes in dir hast. Wenn du siehst, wie Gottes Geist die Leute geführt hat, wie sie selber entschieden haben, welche Konsequenzen daraus gekommen sind, dann weißt du dich in der heutigen Zeit genauso sicher zu bewegen wie damals. Und dann lesen wir weiter im selben Kapitel, also schon wieder im nächsten Vers, und Simson ging mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna hinab. Und kurz vor Erreichen des Zieles brüllte ihnen ein Junglöwe entgegen. Da kam der Geist des Herrn über ihn und zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt. Und er hatte gar nichts in seiner Hand, aber seinem Vater und seiner Mutter erzählte er nicht, was er getan hatte. Die waren gerade noch unterwegs. Wieso erzählt er denn nichts? Weil die sich natürlich sofort verpieselt hatten mitten im Weinberg. Guck mal, das steht doch hier. Er ging mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna hinab. Als sie an die Weinberge kamen, brüllte ihnen ein Löwe entgegen. Da sind die beiden älteren Leute sofort verschwunden.
Ich dachte, er wäre schneller gewesen. So habe ich mir das jetzt vorgestellt.
Nee, aber wenn er ihnen nicht mal erzählt, heißt, die sind so weit gerannt, dass sie auch nicht gesehen haben, was hinter ihnen passiert. Gehen davon aus, dass er sich in eine andere Rebenreihe verpieselt hat. Und er reißt das Viech auseinander. Solche Kräfte, der brüllt ihm entgegen, er geht rein und zerfetzt ihn. Das geht ja noch weiter. Genau. Er erzählt Vater und Mutter nicht. Und dann, eine Weile später, hat er die Frau wieder besucht. Packt ihn die Neugier. Also, von Kind an kenne ich ja diese Geschichte. Mich hat das immer fasziniert, wie detailreich diese Berichte sind. Dann packt ihn die Neugier, dann will er doch mal sehen, was aus dem Viech geworden ist. Und was passiert? Er sieht was? Mitten in dem Aas hat sich ein Bienenschwarm eingenistet. Und was wird dann berichtet?
Sie
Er greift rein und holt sich das raus. Was heißt denn das ganz praktisch?
Er fesselt in den Brief, ohne dass er ihn schon.
Genau.
Das hier.
Der ist nicht nur stark, der ist anders. Vorsichtig gesagt.
Wie in Herr Wolf.
Ja. Zumindest hat er keine Angst vor Ihnen. Ich weiß nicht, es steht nicht, dass ich keine Angst vor ihm habe, aber so ein bisschen wie Chuck Norris oder so, was man sich das vorstellt. Nur in echt. Er geht da rein, holt das raus, ist beim Gehen, gibt seinen Eltern ab und auch da wird wieder die Mutter erwähnt. Den löst er raus, nahm ihn in seine Hände, ging weiter, wobei er im Gehen aß, und er ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen und sie aßen. Aber er erzählt ihnen nicht, dass er den Honig aus dem Körper des Löwen herausgelöst hat. Was sagt uns dieser Vers im Blick auf Mutterschaft?
Na, der Sohn sorgt auch manchmal für die Mutter.
Zwei Dinge. Ihr behandelt Vater und Mutter immer gleich. Und zweitens?
Sie muss euch alles wissen.
Er erzählt ihnen nicht alles. Genauso. Er erzählt ihnen nicht alles. Und da wird deutlich, vorneweg redet ihr mit Vater und Mutter, will die Frau haben, das war ihr unüblich, da redet man nur mit dem Vater, da redet er auch mit der Mutter. Das heißt, er wertet sie gleich, aber er ist kein Muttersöhnchen. Er kann Dinge zurückhalten. Er kann Dinge einfordern und er kann Dinge zurückhalten. Sage ich auch mal wieder den Männern, das gehört zu einem Erwachsenenverhalten. Dass wir nicht alles reinquatschen müssen. Es gibt Dinge, für die sind wir selber verantwortlich. Das heißt nicht, dass wir das geheim halten müssen. Das war ja nichts Böses, was er gemacht hat. Es war eine Sache, dass er nämlich kein Aas essen durfte als Israelit. Aber er wird sich gesagt haben, ist doch kein Aas, da drinnen, das lebt doch in dem Löwen. Deutet für mich darauf hin, wenn er ihnen das nicht sagt, dass er eben einen sehr skrupulösen Vater hat. Der eher gesagt hat, aber Kindchen, Mose hat doch gesagt, wir dürfen kein Aas essen. Und wenn du das aus dem herausgelöst hast, ja, und dieses, wie nennt man das nüchtern? Glaubensvolle? Ich sehe beides in einem Zusammenhang. Dieses nüchterne Entscheiden. Auch an solche Grenzen des Üblichen zu gehen, hat etwas mit einem überwinden Glauben zu tun. Das kann man hier bei Simson ganz nebenbei lernen. Und dann gibt es noch eine merkwürdige Sache, auch auf die hatte ich schon einmal ganz kurz hingewiesen. Und das ist in Kapitel 17. Und das ist ganz anders gelagert. Und es war ein Mann vom Gebirge Ephraim, also kein Daniter. Sein Name war Micha und er sprach zu seiner Mutter, die 1100 Silbersegel, die dir genommen worden sind und worüber du einen Fluch getan und auch vor meinen Ohren geredet hast, siehe, das Silber ist bei mir, ich habe es genommen. Da sprach seine Mutter, gesegnet sei mein Sohn von dem Herrn. Solche Kurzgeschichte höre, dann weiß ich, was es bedeutet, eine dysfunktionale Familie zu haben. Erstens, der Vater hatte nichts zu melden, wahrscheinlich war er tot. Mutter und Sohn in einer Symbiose, wo der Sohn die Mutter beklaut. Aber aus irgendwelchen Gründen sagt, vielleicht doch, weil er Angst gekriegt hat, dass ihr Fluch wirken könnte,
Naja, da war ich dran an dem, was du für mich aufgespart hattest. Das wird ja deutlich. Die Mutter hatte das Geld irgendwie beiseite gepackt für ihn. Und dann war das eines Tages weg gewesen. Der Sohn hat es gefunden, als er mal die Fälle aufgeräumt hatte oder was auch immer, wo sie das versteckt haben damals. Und hat sich gefreut, nimmt das an sich und irgendwann sagt er das meiner Mutter. Kein schöner Umgang miteinander. Wenn, ich sag mal so, wenn, auch für uns, in gewisser Weise kann ich das nachvollziehen. Meine erste bewusste Sünde habe ich getan, als, keine Ahnung, 8- bis 10-Jähriger, als ich heimlich 21 Pfennig veruntreut hatte und mir eine Brause gekauft habe. Und peinlicherweise, wo ich davor bei der HU stand und mir schnell das Zeug versucht habe hinterzukippen und das viele Sprudelzeugs mein Bauch natürlich gebläht hat und ich länger gebraucht habe, als ich dachte, komme ich irgendwann vom Spiel nach Hause. Bis dahin habe ich noch immer so ein schlechtes Gewissen. Dann kommt meine Mutter und sagt, du Frank, Nachbar, so und so war heute bei mir und hat gesagt, lässt du deinen Sohn hier bei den Säufern stehen und trinken? Natürlich wurde rüber. Ich habe gestritten bis sonst wenn. Nein, ich war nicht. Ich war das nicht. Das war das Schlimme dann. Also dies hat mich jahrelang gequält. Bis ich das... Also diese Probesache hat dazu geführt, noch eine zweite war einmal im Eis, Klassenausflug, Wandertag. Damals waren das wirklich Wandertage. Und dann waren wir also einen heißen Sonntag und mein Opa hatte mir am Abend vorneweg 2 Mark gegeben. Hier, Junge, hast du 2 Mark. Aber kauf dir nicht gerade Eis dafür. Tja, was mache ich? Ich habe mir ein Bückler-Eis für 1,50 gekauft. Und ich weiß noch, wie ich vor der Klasse vorhin, das ist kein Eis, das ist nur halb gefroren. Wie man als Kind schon versucht, irgendwie sich zu rechtfertigen. Und andersrum, wie der Teufel solche Kleinigkeiten dann aufbläst und uns den Blick wirklich versperrt vor echten Sünden. Das habe ich mindestens 10 Jahre lang zu zelebrieren gehabt. Und von daher ist mir das bewusst, was hier läuft, wie traurig diese Geschichte ist, die uns hier begegnet, und noch schlimmer, wie fürchterlich die endet. Und deswegen müssen wir die unter dem Gesichtspunkt der Mutterschaft eben auch mit betrachten. Ich fürchte, das ist eine Stelle, über die wahrscheinlich nie gepredigt wird. Keine Ahnung, ich kann mich noch nicht mal erinnern, dass da Vernon McGee darüber geredet hat. Dann lass uns da einmal durchgucken, bitte. Die Mutter, die vorneweg, weil sie nicht weiß, wer das genommen hat, in Fluch, in allgemeinen Fluch ausspricht, dreht das sofort um und sagt, gesegnet bist du, und die sagt nicht nur einen allgemeinen Segen, sondern gesegnet bist du von Jahr. Also gleich, ich sag mal, die höchste Frömmigkeitsformulierung da oben drauf gepackt. Und er gab ihr das Geld zurück. Das heißt, er hatte noch nicht mal was gebraucht, nicht mal ein Eis davon gekauft. Und die Mutter sprach, das Silber hatte ich von meiner Hand dem Herrn geheiligt für meinen Sohn, um ein geschnitztes Bild und ein gegossenes Bild zu machen. Und nun gebe ich es dir zurück. Und da bin ich an dem Punkt, wo ich sage, auch das kann Mutterschaft sein. Vollkommen verpeilt. Fromm, äußerlich gottesfürchtig, mit dem Herzen verführerisch. Also schlimmer kannst du es eigentlich gar nicht machen. Wenn du etwas Frommes verbindest mit einer lästerlichen Sache, die Gott ausdrücklich verboten hat. Ja? Wenn es heißt, wenn dein Sohn oder deine Tochter, wir hatten das ja vorneweg einmal ganz kurz gelesen. Also selbst wenn dein Sohn oder deine Tochter oder dein Freund, mit dem du vertraut bist, dich verführen will und geschnitzte oder gegossene Bilder macht, ausdrücklich diese Dinge sind auch noch genannt, dann soll er ausgerottet werden aus der Mitte meines Volkes. Hat der Gott ausdrücklich gesagt, ja, wollen wir gucken, steht irgendwo in den Texten vorneweg. Kann man sich mal daneben schreiben. 5. Mose 21 ist das. Einen störrischen Sohn hast du dann. 5. Mose 21, 18 und folgende.
Also es ist ausdrücklich genannt, wenn der Vertraute dich wegführt von den Wegen des Herrn.
Und hier ist das so, dass die Mutter erst flucht, dann segnet im Namen Gottes und dann sagt, ich habe das noch zurückgelegt, um damit für dich extra ein Götzenbild herzustellen. Gruselig. Und nun gebe ich es dir zurück, sagt sie, und er gab es seiner Mutter zurück. Und die Mutter nahm 200 Schekel und gab sie dem Goldschmied und der machte daraus ein geschnitztes Bild und ein gegossenes Bild und es war in dem Hause Michas. Und der Mann Micha hatte ein Gotteshaus, eigentlich das heißt ein Götzenhaus, und er machte ein Ephod und Teraphim und weihte einen von seinen Söhnen, der wurde sein Priester. In jenen Tagen war kein König in Israel und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und dann bist du in davon gelaufen und der wird noch zum Priester gemacht. Und damit, also in Levit, den weiht er zum Priester. Und dann folgt direkt Vers 18. Kapitel 18. Da geht es nämlich weiter. Ja, also, er macht das und macht sich so eine Art Privatheiligtum, so ein bisschen wie in Bayern überall, wo an jeder Straßenecke oder in jedem Haus so eine geweihte Ecke steht und Weihwasser aufgestellt wird und jeder macht so sein eigenes kleines Heiligtum und vermeidet damit die Heiligkeit Gottes. Und dann geht es weiter, Kapitel 18, in jenen Tagen war kein König in Israel und in jenen Tagen suchte sich der Stamm der Daniter ein Erbteil zum Wohnen. Denn bis auf diesen Tag war ihm inmitten der Stämme Israels nichts als Erbteil zugefallen. Und die Kinder Dan sandten 5 Männer aus ihrem Geschlecht, aus ihrer Gesamtheit tapfere Männer aus Zohar und aus Eshtaol. Das ist genau die Abstammung von Simson gewesen. Ja, was wir vorneweg Kapitel 13 gelesen haben. Um das Land auszukundschaften und es zu erforschen. Und sie sprachen zu ihnen, geht hin, erforscht das Land. Und sie kamen in das Gebirge Ephraim bis zum Haus Michas und sie übernachteten dort. Und als sie beim Haus Michas waren, erkannten sie die Stimme des Jünglings, des Leviten. Und sie wandten sich dahin und sprachen zu ihm, wer hat dich hierher gebracht? Und was tust du hier? Und was hast du hier zu tun? Und er sprach zu ihnen, so und so hat Micha mir getan und er hat mich eingestellt und ich bin sein Priester geworden. Und sie sprachen zu ihm, befrage doch Gott, dass wir wissen, ob unser Weg, auf dem wir ziehen, gelingen wird. Und der Priester sprach zu ihnen, zieht hin in Frieden. Und der Herr ist euer Weg, auf dem ihr zieht. Die 5 Männer gingen hin und kamen nach Laisch und sie sahen das Volk, das dort war, in Sicherheit wohnen, nach Adel-Zedonia, ruhig und sicher. und niemand, der die Herrschaft besessen hat im Land, tat ihnen irgendetwas zuleide. Sie waren fern von den Zetunen und hatten mit Menschen nichts zu schaffen. Und sie kamen zu ihren Brüdern nach Zohar und Eschtaue. Und ihre Brüder sprachen zu ihnen, was bringt ihr? Und sie sprachen, macht euch auf und lasst uns wieder sie hinaufziehen, denn wir haben das Land gesehen und sie ist sehr gut. Und ihr wollt still bleiben? Seid nicht träge, hinzugehen, um hineinzukommen und das Land in Besitz zu nehmen. Und sie brachen von dort auf, 600 Mann, umgürtet mit Kriegsgerät, kundschafteten Lais aus und von dort kamen sie zum Hause Michas. Und dann nehmen sie diesen Priester und sein Götzenbild in Geiselhaft und errichten sich. Und das ist dann Vers 27, und sie nahmen sie, was Micha gemacht hatte, und den Priester, den er besaß, und sie überfielen Lais, ein ruhiges und sicheres Volk, und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes, und die Stadt verbrannten sie mit Feuer, und keiner Retter war da, denn die Stadt war fern von Sidon. Und dann im Vers 50, und die Kinder Dan richteten sich das geschnitzte Bild auf, und Jonadab, den Sohn Gersons, des Sohnes Moses, er und seine Söhne waren Priester für den Stamm der Daneter bis auf den Tag, da das Land in Gefangenschaft geführt wurde.
Ja. Welcher Vers?
Vers 30. Ich bin 50, okay. Und sie stellten sich das geschnitzte Bild Michas auf, das er gemacht hatte, alle die Tage, da das Haus Gottes in Schilo war, bis das Land in Gefangenschaft geführt war. Damit wird der Stamm Dan mit dieser komischen Geschichte, das fängt mit einer Frau an, mit einer Mutter, die einfach die Ordnungen Gottes umschmeißt. Wenn man so will, erst gründet sie eine Sekte und das wird zum Abfall für den ganzen Stamm. Und das führt sich fort bis ins Neue Testament. Das ist gruselig. Und das ist die Kehrseite. Da haben wir einmal Deborah als eine Mutter in Israel. Dann haben wir diese unbenannte Frau, diese Mutter Simsons aus dem Stamme Dan, die voller Glauben war. Und dann haben wir die Mutter von diesem Micha, die der Anlass wird, dass ein ganzer Stamm des Volkes Israel verfällt, verführt wird. Bis auf den heutigen Tag. Das ist der wirklich verlorene Stamm Israels. Und das ist traurig. Und das sollte im Gegenzug die Frauen besonders bewegen, in ihrer Gottesbeziehung darauf zu achten, dass sie nicht zu Verführern werden, zu verführten Verführern. Und dazu gehört dieses unbedingte Achten auf das ganze Wort Gottes. Ich finde, viel weiter kann es gar nicht auseinandergehen, wie Deborah, Anfang Buchrichter, und diese Mutter von Micha, Ende Buchrichter. Die eine Mutter in Israel, die das ganze Volk in den Wegen Gottes ermutigt und führt, und die andere, die zumindest einen Teil des Volkes endgültig da abgespalten wird, obwohl sie gar nicht übersieht, was sie macht. Und ich fürchte, es gibt eben bis heute solche Frauen, Ellen White oder also die Begründerin der neuapostolischen Kirche ist, und viele andere sogenannte Prophetinnen haben ganze Teile der Christenheit hinter sich versammelt und in die Irre geführt. Da sollte man sorgfältig sein. Achtung, das Wort Gottes. Danke. Amen.